Achtung, in den folgenden Minuten wird es viel um Taylor Swift gehen. Die Frau, die Erdbeben auslösen kann, die jetzt mit einem neuen Album tourt und vor der sich die US-Republikaner fürchten.
Sie ist der größte Popstar der Welt, eine der einflussreichsten Frauen der Welt, vielleicht die einflussreichste Frau überhaupt.
Und ja, das hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich verspreche, das ist keine Folge nur für Swifties. Aber ihre Fans spielen eine ganz wichtige Rolle.
Jetzt gerade ist sie auf ihrer Riesentour und ich glaube, es ist wirklich ein Sicherheitsrisiko, sich politisch zu äußern.
Warum glaubst du, hat sie so viel Einfluss auf die Politik?
Weil sie einfach unheimlich viele Fans haben, die sehr fanatisch sind.
Was sie sagt, hat immer einen großen Einfluss, egal wie sie es rüberbringt, einfach wie sie es sagt, weil sie so eine offene Persönlichkeit ist, weil sie nah an den Menschen dran steht. Also egal, wen sie erreicht, ob es jetzt die Leute beim Football sind oder nicht, du siehst ja, wie sich die ganzen Männer darüber aufregen.
Ich wollte zwei Dinge verstehen. Erstens, warum ist Taylor Swift nicht nur ein erfolgreicher Popstar, sondern hat auch politische Macht? Und zweitens, ist es gut, wenn sich Stars politisch positionieren, auch in Deutschland? Darüber sprechen wir jetzt mit diversen Swifties und mit einem Professor für Literatur und Medien, wobei man den auch zu dieser Gruppe zählen kann. Hier im Studio sitzt ein Swiftie und ich bin es nicht.
Hey, ich bin Anja Schäublin. Ich komme aus der Schweiz und mache gerade eine Station im Spiegel Hauptstadtbüro.
Anja, du hast uns dieses Thema mitgebracht, weil dich das offenbar sehr fasziniert und du sogar selbst jetzt Swiftie bist.
Ja, aber erst neu, erst seit etwa 4 Monaten.
Ich sag ganz ehrlich, ich verbinde mit Taylor Swift vor allem diesen Clip zu ihrem Song I Knew You Were Trouble, großer Hit von 2012, aber für mich erst so richtig legendär geworden durch die Ziege.
Naja, das ist schon ein großer Hit, aber sie ist definitiv mehr als ein Meme. Das wurde mir das erste Mal so richtig klar, als ich ihre Doku Miss Americana gesehen habe. Ich wollte verstehen, warum so viel über sie geredet und geschrieben wird und das ist ja in den vergangenen Jahren ziemlich eskaliert. Und in dieser Doku war sehr interessant zu sehen, warum Taylor Swift lange zu politischen Themen geschwiegen hat. Zum Beispiel hat sie sich nicht im Wahlkampf 2016 positioniert, als Donald Trump zum ersten Mal kandidiert hat. Im Gegensatz zu Beyoncé und Katy Perry. Aber es gibt diese Szene, in der Swift ihre Strategie ändert. Und zwar 2018 vor der Wahl im US-Bundesstaat Tennessee spricht sie sich offen gegen die republikanische Kandidatin Marsha Blackburn aus.
Okay, warum? Was motiviert sie dazu?
Sie begründet das so.
She votes against fair pay for women. She votes against the reauthorization of the Violence Against Women Act, which is just basically protecting us from domestic abuse and stalking.
Das ist eine bemerkenswerte Szene aus dieser Netflix-Doku von 2020. Taylor Swift stellt sich damit nicht nur gegen die republikanische Kandidatin, sondern auch gegen den damaligen Präsidenten, gegen den Trumpismus. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach Taylor Swifts Statement auf Instagram haben sich 65.000 Menschen zur Wahl registriert. Das gab damals Vote.org bekannt. Marsha Blackburn wurde trotzdem in den Senat gewählt.
Okay, aber dieser Impact von Taylor Swift ist nicht zu unterschätzen. Wahrscheinlich gab es auch deshalb kürzlich diese Welle, als sie von den Republikanern und rechten Medien in den USA angegangen wurde. Die scheinen ja zu befürchten, dass Swift sich für Joe Biden als Präsident ausspricht und damit Donald Trump schadet. Bei den Demokraten wiederum gilt sie als eine mögliche Wahlkampfwaffe.
Genau, und über diese Macht eines Popstars wollten wir mehr erfahren. Nicht nur, weil die US-Wahl am Ende auch große Auswirkungen auf Deutschland haben wird, sondern auch, weil es eine kontroverse Frage ist, wie politisch solche Popstars eigentlich sein sollten und vor allem auch, wie viel Einfluss sie tatsächlich haben.
Und wie es der Zufall will, haben wir eine Kollegin, die gerade ihre Großmutter in Florida besucht hat und die wir dort für ein Gespräch erreicht haben.
Das ist Kim Staud, Redakteurin im Social-Media-Ressort des Spiegel und ihr halbes Leben lang schon Swift. Ich habe sie gefragt, ob sie vor Ort etwas spürt von dem Hype.
Heute Morgen waren meine Oma und ich zusammen laufen und dann habe ich von dem Interview erzählt und dann hat sie erst mal gesagt, dass sie glaubt, dass sie noch nie etwas von Taylor Swift gehört hat und da habe ich widersprochen und gesagt, dass ich glaube, dass man gar nicht anders kann, als dass man mit Taylor Swift konfrontiert wird hier. Aber ich glaube, also dass das vielleicht hier nicht ganz so krass ist wie jetzt in New York. Ich war jetzt das Wochenende in New York und da war es echt verrückt, wie oft man in irgendwelchen Einkaufszentren oder in Supermärkten, in Bars, in Restaurants, wie oft da Taylor Swift im Radio läuft.
Der Hype ist so groß, dass es sogar mal eine Stellenausschreibung gab bei USA Today und die Person sollte sich nur mit Taylor Swift beschäftigen. Kim hat sich da quasi beworben mit einem Text.
Ja, das war einer der ungewöhnlicheren Beiträge, die in letzter Zeit beim Spiegel erschienen sind, würde ich sagen.
Das stimmt. Kim selber meinte dazu.
Ich glaube, der Spiegel hat auch im letzten Jahr wirklich gelernt, dass das mehr ist als nur ein kleiner Popstar, sondern haben verstanden, was sie für einen krassen Einfluss hat. Und ich glaube, die Leute sind teilweise auch ein bisschen genervt von diesem Hype, habe ich das Gefühl manchmal, und verstehen das halt nicht richtig, woher das kommt. Also, dass so ein krasser Fokus auf ihr ist, ja, dass diese Berichterstattung halt so krass darauf gemünzt ist.
Ich war vergangenes Jahr auch an der amerikanischen Ostküste und zufällig war Taylor Swift in mehreren Städten auf Tour, die ich besucht habe. Also die Städte, nicht die Tour. Das hatte großen Einfluss auf den Stadtverkehr und die Uber-Preise, aber vor allem sind überall Menschen mit dem Tour-Merch rumgelaufen. Das war ein bisschen wie eine Uniform.
Ja klar, die Glitzersternchen und Cowboy-Boots. Die Ostküste New Jersey, Massachusetts oder Washington sind ja ziemlich liberal und das passt zu Taylor Swift. Sie kommt aus Pennsylvania, ist aber mit 14 für die Country-Musik nach Nashville gezogen, samt der ganzen Familie. Und der Staat Tennessee ist sehr stark republikanisch dominiert. Erst später ist sie dann zu so einer Ikone der Liberalen geworden, wobei es auch von der Seite Kritik an ihr gibt. Dazu gleich mehr.
Genau, aber um zu verstehen, woher diese Macht von Taylor Swift kommt, müssen wir erstmal wissen, was sie eigentlich von anderen Popstars unterscheidet.
Das habe ich mit Jörn Glasenapp besprochen. Er ist Professor für Literatur und Medien an der Uni Bamberg und hat im vergangenen Semester ein Seminar über sie angeboten und ein Buch über das Phänomen Taylor Swift geschrieben.
Ich würde beginnen bei der Qualität ihrer Musik. Ganz offensiv. Ich halte sie für eine ganz große Songwriterin, sowohl in musikalischer Hinsicht als auch in textlicher Hinsicht. Eine Könnerin, die eingängige Musik schreibt. Die Songstrukturen sind sehr gewöhnlich in gewisser Weise, aber mit diesem gewöhnlichen Instrumentarium schafft sie es immer wieder, sehr eigenständige Taylor Swift Musik zu machen. Und das mittlerweile über ja fast 2 Jahrzehnte lang.
Was macht Taylor Swift denn so speziell für dich?
Boah, ich glaube einfach dieses reine Feeling von dem typischen White Girl Music, dass man einfach mitkreischen kann, und ihre Vibes in den Liedern sind schon einfach halt irgendwie einzigartig, finde ich.
Taylor Swift hat so einen Hype ausgelöst, dass es in Deutschland mittlerweile Partys gibt, die sich um ihre Musik drehen. Und dort bekommt man einen guten Eindruck davon, was die Fans an ihr schätzen. Ich war bei der Swifties Dance Night in Berlin und habe ein paar Stimmen mitgebracht. Es lief natürlich Taylor Swift.
Die Lyrics sind einfach das A und O.
Warum?
Weil, keine Ahnung, Non-Swifties verstehen einfach nicht die Lyrics. Und deshalb, als Swiftie versteht man halt, worüber sie singt. Und deshalb ist es halt so krass. Also man versteht halt ihre Songs und man, deshalb feiert man, glaube ich, auch.
Halt,
ja, man fühlt es auch.
Da sind wir schon beim zweiten Moment bei Taylor Swift, die Kontinuität der Qualität. Das ist natürlich im Pop-Business, das bekanntermaßen sehr kurzlebig ist, etwas ganz Besonderes. Und in dem Pop-Business, das leider auch sehr misogyn ist, ist es natürlich auch für Frauen ganz besonders schwer, länger als 2, 3, 4 Alben an der Spitze zu operieren. Und das gelingt Taylor Swift nun schon sehr, sehr lange.
Sie hat sich da nicht nur gegen Konkurrentinnen behauptet, sondern auch gegen Leute aus der Musikindustrie, die von ihr profitieren wollten. Auch das hat ihren Ruf gestärkt, als sie sich mit ihrer früheren Plattenfirma wegen der Rechte für ihre bisherigen Alben angelegt hat. Ihre Reaktion war, die Alben neu aufzunehmen und als sogenannte Taylor's Version nochmals zu veröffentlichen.
Das ist clever, vor allem kommerziell gesehen.
Ja, aber es sagt auch einiges über sie und ihren Impact aus. Professor Glasenapp schreibt in seinem Buch, das sei ein souveräner Boss-Move im Kampf um die Kontrolle über das eigene Schaffen gewesen. Und wie man daran ablesen kann, ist er selbst mittlerweile auch ein Swiftie, seit dem Album Midnights von 2022.
Die Alterskohorte ist dann doch, spricht irgendwie gegen mich, denn ich würde sagen, auch wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer mittlerweile älter werden, und auch das Geschlechterverhältnis wahrscheinlich mittlerweile sich ausweitet, ist ein 53-jähriger Mann dann doch immer noch in der Randposition und dazu nicht wirklich in der Lage, sich wirklich integrativ als Teil des Ganzen zu fühlen. So ist es leider vielleicht. Manchmal bedauere ich das.
Die Swifties gelten aber als ziemlich offen und spätestens da wird es politisch. Die Community soll ein Safe Space sein. Es wird Rücksicht genommen, es gibt viele junge, emanzipierte Frauen und queere Menschen.
Ich glaube, wir alle finden, dass sie an sich auch eine angenehme Person ist, die man gerne haben kann, so als vielleicht in Idol, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und deswegen, ja, wir haben einfach Spaß mit der Musik und mögen sie als Person mehr oder weniger so das, was man sieht, genau.
Ich würde auch sagen, dass es sehr vielfältig ist. Also irgendwie, ja. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Auch wenn es Menschen erst nicht glauben, doch ist es.
Alles Eigenschaften, die eher für ein progressives Amerika stehen, als für das Amerika von Donald Trump. Zugleich sind viele Swifties eine interessante Zielgruppe für die Politik. Sie interessieren sich für soziale Themen und Vielfalt. Es geht letztlich um potenzielle Wählerinnen und Wähler. Vor einem Jahr ergab eine Umfrage, dass 53% der Erwachsenen in den USA Taylor Swift gut finden, 16% seien begeisterte Fans. Und es wurde deutlich, dass die Swifties mehrheitlich den Demokraten zuneigen, aber sie hat eben auch republikanische Fans.
Für mich war das am Anfang aber eher schwierig zu verstehen, wie es eine Frau, die eigentlich so ein anderes Leben lebt als wir, mit viel Geld, Privatjets und Konzerten, es schafft, dass trotzdem so viele Leute auf sie hören. Ich weiß nicht, ob man das auch einer Kim Kardashian abkaufen würde, wenn sie sich zu Missständen der Menschen äußert, weil sie ja sowieso alles hat und so weit weg von unserer Realität lebt. Und bei Taylor Swift ist das irgendwie anders. Sie ist zwar auch sehr reich und chattet durch die Welt, aber durch diese Verbundenheit und Nähe, was eben diese Swiftie-Community ausmacht, schafft sie viel Vertrauen und ist authentischer. Sie ist quasi eine von uns und deshalb hören halt auch so viele auf sie, was politische Themen angeht.
Zunächst mal würde ich sagen, dass Taylor Swift von Beginn ihrer Karriere an ausgesprochen viel Wert darauf gelegt hat, in engste Beziehungen zu ihren Fans zu treten. Und zwar speziell über Social Media, was damals 2006, 2007 im Country-Bereich, in dem Taylor Swift ja anfing, noch absolut unüblich war. Also Taylor Swift kennt ihre Fans und sie vermittelt den Fans, und das sehr, sehr erfolgreich, das Gefühl, dass sie ihn den Fans nahe stünde, egal ob sie gerade auf der Bühne steht vor 70.000 Fans. Sie ist dazu in der Lage, immer wieder zu kommunizieren, ich bin eine von euch, ich bin vielleicht sowas wie die große Schwester etc. Diese Nähe, die zum Beispiel andere Stars wie Beyoncé oder denken Sie an Michael Jackson früher überhaupt nicht ausgestrahlt haben, das ist ihr sehr wichtig und das gelingt ihr auch.
Swift schafft es also, in einem Land wie den USA, das eigentlich komplett gespalten ist, eine Unmenge an jungen Menschen, potenziellen Wählerinnen und Wähler zu vereinen. Und genau das gibt ihr diese einzigartige Position.
Es ist eine inklusive Welt, für die sie steht. Die Community, glaube ich, ist so eine Utopie der Solidarität in gewisser Weise. Das ist ein Taylor Swift-Konzert. Man tritt in dieses Stadion hinein und in Zeiten, in denen immer mehr Spalter die politische Rhetorik bestimmen, denken Sie ja an Donald Trump natürlich, denken Sie aber in Deutschland an die AfD zum Beispiel, da ist dieser inklusive Ansatz oder dieses Versprechen, hier als Swiftie in dieser Community bist du willkommen, egal wer du bist, dann doch ausgesprochen attraktiv und irgendwie in gewisser Weise auch bemerkenswert, dass Taylor Swift in Zeiten, wo so viel Spaltung unsere Gesellschaft bestimmt, also dann doch dieses inklusive, vereinigende Moment so aufbringen kann und so viele dann doch an sich bindet.
Okay, die USA sind schon ein Extremfall, aber der Professor hat es ja angesprochen. Auch in Deutschland haben wir mit der AfD eine Partei, die zunehmend die Diskurse vergiftet. Und die Situation spitzt sich zu in diesem Superwahljahr. Europawahl, Wahlen in Ostdeutschland, dann die Präsidentschaftswahlen in den USA. Auch für uns hängt ja einiges davon ab, ob Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt.
2024, in denen sei es Ukraine-Krieg, sei es Gaza-Krieg, sei es die Welt, die von Leuten wie Putin oder Xi Jinping bestimmt werden. Diese Welt, die auf Spaltung aus ist in gewisser Weise, von insbesondere natürlich männlichen Spaltern dominiert wird. Da ist dieses feminine Amerika, das Taylor Swift repräsentiert, dann doch irgendwie ganz schön attraktiv, glaube ich.
Taylor Swift als eine Art Gegenspielerin der problematischen, übergriffigen, autoritären Männer dieser Welt?
Ja, kann man so sagen. Man merkt das auch an den Botschaften in ihren Songs. 2017 wurde sie noch dafür kritisiert, dass ihr neues Album zu unpolitisch war, also zu Beginn der Ära Trump. Aber dann kam eben die Wende 2018 gegen die Republikanerin in Tennessee. Und 2020 hat sich Taylor Swift dann ganz klar für Joe Biden und Kamala Harris ausgesprochen. Dafür gab es allein auf Instagram 3 Millionen Likes.
Ja, es gibt natürlich politischere Künstlerinnen und Künstler, definitiv, aber ich glaube, es ist schon fast schwierig, unpolitisch Kunst zu betreiben, denn letztlich ist alles dann doch politisch, was man in der Kunst tut. Aber Taylor Swift schreibt Songs, die auch explizit auch politisch deutbar sind, wie The Man zum Beispiel, so ein feministischer Song, oder You Need to Calm Down, in dem sie sich für die LGBTQ-Community einsetzt und auch implizit gegen Donald Trump etc. Also das gibt es bei Taylor Swift.
In dem Song The Man geht es um die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Insbesondere darum, wie die Öffentlichkeit deren Erfolg und Macht wahrnimmt. Zum Beispiel, dass Frauen es in jeder Branche schwer haben und nicht respektiert werden. Wenn Taylor Swift ein Mann wäre, müsste sie dann auch so kämpfen?
Miss Americana and the Heartbreak Prince wäre ein Song, der insbesondere diesen Rechtsruck im Trump-Amerika attackiert.
In dem Song gibt es die Zeile I see the high fives between the bad guys. Und Swift hat die mal im Magazin Rolling Stone erklärt, es gebe im politischen Klima der USA sehr rassistische und schlimme Untertöne. Und die Menschen, die für dieses Gedankengut stehen, würden sich dafür auch noch feiern. Und dagegen wollte sie sich positionieren.
Man muss halt ein etwas weiteres Politikverständnis haben und nicht erwarten, dass Politik heißt, ich spreche mich für Joe Biden oder gegen Donald Trump aus. Auch das tut sie, aber das nur selten. Und man kann immer wahrscheinlich bei Taylor Swift noch sagen, da ist viel Luft nach oben. Ob sie unbedingt politisch sich äußern muss, ist eine Frage, die zu klären ist. Ich würde sagen, wenn Donald Trump erneut zum zweiten Mal dieser Faschist auftritt und sich zur Wahl stellt, dann glaube ich, hat Taylor Swift wahrscheinlich dann doch irgendwie die Verpflichtung, sich gegen ihn zu positionieren. Aber solange das noch nicht der Fall ist, ist es okay, wenn sie es bisher ja nur bei einer, sage ich mal, Empfehlung, lasst euch zur Wahl registrieren, belassen hat. So ist ja der Stand derzeitig noch.
Würden Sie als Swiftie das denn von ihr erwarten, dass sie sich noch politisch äußert?
Ja, ich glaube, wenn, und so sieht ja leider alles danach aus, Donald Trump wieder antritt, den wichtigsten Präsidentenjob der Welt zu übernehmen, in dem bedeutsamsten, was die Macht anbelangt, Land der Welt. Und Taylor Swift hat dazu die Macht, definitiv. Sie würde Stimmen generieren, wenn sie sich gegen Trump ausspräche. Und deswegen hoffe ich sehr und verlange es regelrecht, dass sie es tut. Und ich bin ziemlich sicher, sie wird es tun, um das gleich auch hinterherzuschieben. Sie wird warten, bis tatsächlich Trump nominiert ist und keiner der Prozesse ihn zu Fall bringt vor der Wahl. Und sie wird einen klugen Zeitpunkt wählen, davon gehe ich aus, an dem es Trump besonders schaden wird, wenn sie sich gegen ihn äußert.
Das ist schon Wahnsinn. Also ein Popstar denkt wie ein Politstratege in Washington.
Ja, das zeigt eben auch, dass sie nicht einfach mal so kurz mal was twittert. Das Timing ist wichtig. Und unsere Kollegin Kim sagt, Swift könnte gerade dieses Jahr auch thematisch einen Schwerpunkt setzen.
Sie müsste das an ein Thema wie Abortion Rights, also Abtreibungsrechte, an so ein Thema müsste sie das koppeln, denke ich. Also einfach was, wo sie als Frau auch sagt, okay, dass sie einfach sehr für feministische Themen steht.
Diese Zurückhaltung und das Abwarten kommen aber nicht immer gut an bei den Swifties, die sich manchmal auch mehr politisches Engagement wünschen. Kim sagt dazu.
Jetzt zum Beispiel zu dem Israel-Gaza-Krieg hat sie sich ja auch nicht geäußert und das wird ja auch kritisiert. So, sie hat halt einfach unheimlich viel Macht. Also ich würde sagen, sie ist wahrscheinlich von ihrem Einfluss eine der mächtigsten Personen aktuell der Welt.
Im Juli kommt Taylor Swift nach Gelsenkirchen. Man könnte auch sagen, Taylor Swift macht Gelsenkirchen bekannter, als es der FC Schalke 04 jemals geschafft hat. Sie tritt nämlich gleich 3-mal in der Arena auf und das hat schon bei der letzten Tour dazu geführt, dass sich Amerikaner für Gelsenkirchen interessieren.
How's your popularity in Gelsenkirchen, Germany? Because she's doing three nights at a soccer stadium there that holds over 62,000 people, even though no one has ever heard of Gelsenkirchen, Germany. It might not even exist.
Ich finde, Jimmy Kimmel sollte aufpassen, was er sagt, aber gut. Taylor Swift kommt nach Gelsenkirchen und mit ihr kommt die Frage, wer ist eigentlich unsere Taylor Swift? Gibt es irgendjemanden in Deutschland, den die Swifties mit ihrem Einfluss vergleichen würden?
Ganz kurz gesagt, nein, auf gar keinen Fall. A, gibt es den Star nicht von der Größe Taylor Swift und auf der anderen Seite gibt es Gott sei Dank nicht diesen ruinierten politischen Diskurs wie in den USA.
Trotzdem gibt es in Deutschland aber auch Stars mit politischem Einfluss, oder?
Ja, da gibt es verschiedene Typen, würde ich sagen. Also ein aktuelles Beispiel sind die Prominenten, die sich seit Januar gegen Rechtsextremismus ausgesprochen haben. Da war zum Beispiel Smudo von den Fanta 4 dabei im Spiegel. Der hat an die rechte Gewalt in den 90ern erinnert und hat gesagt, wenn irgendwo Nazis sind, dann gehen wir hin und sind dagegen. Und bei einer der großen Demos in Hamburg sind Deichkind aufgetreten und das Mitglied Henning Besser hat dem NDR gesagt:
Ich möchte viele Hamburger und Hamburgerinnen ermutigen, einfach wirklich aktiv zu werden und auch aus von einer passiven oder überforderten Haltung zu diesem Thema herauszukommen und zu sagen, okay, mir ist das auch wichtig oder ich sehe ein, dass das für andere Menschen wichtig ist und ich solidarisiere mich und deswegen gehe ich mit auf die Straße und zeige auch ein starkes Signal.
Oder Helene Fischer, die auf dem Cover des Stern erschienen ist und gesagt hat, wir müssen unsere Werte und unsere Demokratie jetzt verteidigen und dürfen das Feld nicht den Antidemokraten überlassen. Bei den kommenden Wahlen in Deutschland und in Europa wird entschieden, in welchem Land wir künftig leben werden. Tut das Richtige, geht zur Wahl für die Demokratie und gegen die Extremisten, sagte sie.
Ja, aber da frage ich mich, ist das nicht einfach das Minimum in einer Demokratie, also selbstverständlich, dass auch Promis sowas sagen?
Könnte man meinen, aber die Reaktionen auf die Aussagen von Helene Fischer sagen ein bisschen was anderes. Als ich ihre Zitate gegoogelt habe, kamen diese zwei Schlagzeilen direkt untereinander. Erstens, nach Statement für Demokratie, Hass gegen Helene Fischer. Und die andere, Helene Fischer wird nach ihrem Statement gefeiert.
Ja, okay, das scheint schon richtig zu polarisieren.
Genau, und deshalb denke ich auch, dass sich einige Künstlerinnen und Künstler eher schwer damit tun, öffentlich Stellung zu beziehen.
Vielleicht auch, weil sie nicht so viel mit politischer Verantwortung anfangen können. Das hört man zum Beispiel bei Mark Forster raus, der letztens in einem Interview gesagt hat, ich finde es merkwürdig, dass so viele Menschen heutzutage erwarten, dass ständig jeder zu allem öffentlich seine Meinung kundtut. Und weiter, wenn sie mich fragen würden, was ich über die AfD denke, würde ich ihnen sagen, ich finde die AfD furchtbar, aber ich weiß nicht, ob es hilft, wenn ich darüber ein Lied schreibe.
Gute Frage. Dazu würden mich auch mal die Meinungen aus unserer Community interessieren. Gerne an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten stehen auch nochmal in den Shownotes. Allerdings gibt's auch Gegenbeispiele, wo Stars sich ganz klar positionieren und ihre Fans das auch von ihnen erwarten. Mir fällt da der Sänger Herbert Grönemeyer ein.
Es sind wieder Wahlen, demokratische Zeiten, Politikern zu sagen, was man von ihnen hält, ob man sie für gut hält oder schlecht hält. Fakt ist einfach, dieses Land gehört nicht den Politikern, sondern dieses Land hört uns, wir tragen die Verantwortung. Und wir tragen auch die Verantwortung, dass sich kein Gedankengut breit macht, was uns schon mal vor 80 Jahren in den Abgrund geführt hat. Deswegen, was ganz klar sein muss, was immer man denkt, was immer man fühlt, wie sauer man auch ist, kein Millimeter nach rechts.
Ja, das ist schon ein zentrales Thema in letzter Zeit. Zwei Swifties bei der Tanzparty haben zum Beispiel von einer Band aus Dresden erzählt.
Ich war letztens auf einem 1990-Konzert und da hat man sich viel, also teilweise auch über Politik geäußert, weil es halt in Dresden viel um AfD und diese Parteien geht. Und also da wurde auch halt negativ über diese Partei zum Beispiel geredet.
Strikt gegen die AfD bei denen.
Ja. Ich finde es eigentlich gut, dass wenn man so eine große Stimme hat, dass man halt sich darüber äußert. Und darüber spricht auf jeden Fall, weil man hat halt einen großen Einfluss, wenn man halt so bekannt ist zum Beispiel. Und deshalb fand ich eigentlich gut, dass man halt sich geäußert hat darüber und auf jeden Fall die negativen Dinge auch angesprochen hat, weil man halt einfach viele Leute erreicht, gerade bei einem Konzert zum Beispiel.
Auf der anderen Seite, deutlich radikaler, gibt es auch Rechtsrock mit politischen Botschaften.
Das stimmt. Und gerade in der Pandemie gab es dann noch Promis wie Michael Wendler, die komplett abgedriftet sind und wirre Verschwörungsmythen verbreitet haben. Oder es gab Nena, die in der Pandemie eine gewisse Nähe zu den Querdenkern gezeigt hat und die Corona-Maßnahmen für Panikmache hielt. Ist natürlich nicht verboten, sich so wie Nena zu äußern, aber ob sie damit ihrer Verantwortung als öffentliche Person gerecht wurde, ist eine andere Frage.
Ja, das stimmt schon. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, keine dieser genannten Personen hat auch nur ansatzweise eine Macht wie Taylor Swift.
Also ich glaube, dass Taylor Swift einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und als Millennial halt groß geworden ist. Damals gab es ja einfach noch nicht so Social Media, wie es das heute gibt. Und ich glaube, dass es dadurch sehr viel schwieriger ist, weil alles sehr viel diversifizierter ist. Also die Aufmerksamkeit ist halt, glaube ich, viel mehr aufgeteilt auf verschiedene Kanäle, auf verschiedene Nischen. Und es ist, glaube ich, viel schwieriger für uns, sich auf irgendwie eine Person zu einigen.
Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, weil die USA und ihre politische Kultur kein Vorbild sein sollten. Professor Glasenapp sagt dazu:
Es ist natürlich ein Armutszeugnis für den politischen Diskurs in den USA, dass wir so sehr, wir speziell als Deutsche oder Europäer, so sehr auf Taylor Swift hoffen müssen, dass sie sich gegen Trump ausspricht. Es ist ja fürchterlich, dass der amerikanische politische Diskurs derartig ruiniert ist, dass Akteure außerhalb des politischen Systems derartige Macht überhaupt erzielen können. Gott sei Dank leben wir in Deutschland in einer Gesellschaft, in der zumindest der politische Diskurs noch nicht derart auf den Hund gekommen ist. Das würde ich dann schon noch optimistisch behaupten wollen.
Okay, halten wir fest, Taylor Swift hat eine einmalige politische Machtposition und verbreitet ihre Werte weit über die USA hinaus, auch in Gelsenkirchen. Sie ist zu einem globalen Phänomen geworden. Sie bringt Wirtschaftswachstum in die Regionen, in denen sie tourt. Ja, auch das gilt für Gelsenkirchen. Und viele liberale Amerikanerinnen und Amerikaner hoffen auf sie.
Genau, andererseits ist dieser Einfluss irgendwie auch beängstigend, wenn ein Popstar so viel politische Macht hat, die ja eigentlich nicht groß legitimiert ist. Ich frage mich, wie es wäre, wenn sie sich nicht für Biden, sondern für die andere Seite, also Trump, aussprechen würde. Wären die Leute dann immer noch so begeistert? Hätten sie genauso Angst, wenn sie sich äußern würde? Hätte sie denselben Einfluss und sollte sie diesen Einfluss überhaupt haben?
Jetzt frage ich dich mal, würdest du dir von Taylor Swift sagen lassen, wen du wählen sollst?
Also ich würde es mir sicher nicht sagen lassen, aber ich würde mich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Ich stimme ihr bei vielen politischen Werten zu und schätze auch diesen Safe Space, den sie für junge Menschen schafft. Trotzdem sollte man sich aber immer selbst ein Bild machen und sich verschiedene Meinungen, nicht nur die von Swift, anhören und offen dafür sein, finde ich.
Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback unter stimmenfang@spiegel.de und über ein paar Sterne bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Mein Name ist Marius Mestermann.
Ich bin Anja Schäublin.
Und wir bedanken uns bei Olaf Häuser für die Abnahme dieser Folge und bei Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.